NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. November 1819. Der Geburtstag der englischen Schriftstellerin George Eliot.
Ein weiblicher Shakespeare.
Eine menschliche Stinkbombe.
Oh ja, die Meinungen über die Schriftstellerin George Eliot waren geteilt. Die einen himmelten sie an, die anderen spuckten, zumindest in Worten, vor ihr aus. Und warum? Weil sie es gewagt hatte, gegen die öffentliche Moral den eigenen Lebensregeln zu folgen. Sie lebte in wilder Ehe.
Es gibt kein irdisch Ding, an dem mir liegt und das ich gewönne, wenn ich mich der Aufmerksamkeit anderer Menschen stellte. Aber es gibt vieles, das ich verlöre.
Dennoch versteckte sie, die eigentlich Mary Ann Evans hieß, sich hinter einem anderen Namen, eben George Eliot.
Es ist ein guter, mundgerechter Name,
sagte sie kühl. Doch Miss Evans wählte ein Pseudonym, weil die Leser ihre Literatur, die gerade auf dem Markt erschien, unbeeinflusst von ihrem Privatleben beurteilen sollten. Doch selbst als ihr Versteckspiel durchschaut war, schrieb sie unter diesem Männernamen weiter und wurde mit ihm berühmt, wurde die George Eliot, die bis heute für viele größte Schriftstellerin ihrer Zeit in England. Geboren wurde George Eliot, damals noch Mary Ann Evans, am 22. November 1819, heute vor 200 Jahren, in Nuneaton in der Grafschaft Warwickshire. Also tiefste mittelenglische Provinz, religiöse Engstirnigkeit, kaum kulturelle Anregung. Der Vater investierte in eine gute Schulausbildung, doch nach dem Tod der Mutter musste die 16-Jährige ihm den Haushalt führen. Trotzdem las sie wie eine Besessene, las, was sie finden konnte, lernte Sprachen, lernte von jedem, der mehr wusste als sie. Sie schulte sich selbst.
Und diese Erziehung, die sie da gefunden hat, beziehungsweise sich hergestellt hat, die war wirklich für eine Frau damals ganz ungewöhnlich.
Meint die Anglistin Ute Berns, Professorin an der Hamburger Universität.
Also mit Griechisch und Latein, das man sonst über die Universität nur sich verschaffen konnte. Und zur Universität waren ausschließlich die Männer zugelassen. Insofern hatte sie danach einen Status als intellektuell gebildete Frau, wo überhaupt nicht zu sehen ist, wie sie das in der Provinz selber hätte leben können.
Doch sie hatte Glück. Mary Ann war 21, als sie neue Nachbarn bekam, das reiche Fabrikantenehepaar Bray, in dessen Haus sich renommierte Intellektuelle trafen, fortschrittlich bis radikal und religiös liberal. Mary Ann blühte auf. Sie hatte einen boshaften Witz, eine umfassende Bildung und konnte bei den Gesprächen dieses Rose Hill Circle locker mithalten. Und doch wäre sie auf die Dauer wohl auf dem Lande verkümmert, hätte der Tod ihres engstirnigen Vaters sie nicht erlöst. Mary Ann Evans war 30 Jahre alt und endlich frei. Frei, aber arm. Der Vater hatte sein Vermögen den Söhnen vermacht und der Tochter nur eine schäbige Pension ausgesetzt. Die großzügigen Brays halfen. Zu dritt reisten sie in die Schweiz. Und dort, in der Ferne, begriff Mary Ann Evans, ihre Zukunft lag in London.
Das muss man sich auch vorstellen als alleinstehende junge Frau, die eigentlich nichts weiter hatte als ihre Bildung. Und dachte, sie würde dort schreiben und hat das auch angefangen und ist damit auch sehr gut gelandet.
In London nahm Mary Ann Kontakt zu Mitgliedern des Rose Hill Circle auf, schrieb Artikel über Philosophie und Literatur, übersetzte.
Damit hat sie sich in den literarischen und intellektuellen Kreisen in London selbst einfach ein Netz geschaffen und einen Stand erworben. Das war ein ganz wichtiger Ausgangspunkt für alles das, was danach kam.
Und das war ihre Tätigkeit als Redakteurin. Marian Evans nannte sie sich jetzt etwas schicker und umgab sich mit Männern, die sie bewunderten, für ihren Geist, ihr Urteilsvermögen und ihre Bildung. Sie hatte einen scharfen Blick für die Qualität von Texten und Autoren.
Und war binnen kürzester Zeit die de facto Herausgeberin einer Zeitschrift, des Westminster Review, und hat diese Zeitschrift im Grunde auch wieder zurückgeführt zu dem intellektuellen Niveau, was man mal mit ihr verbunden hatte.
Weil Miss Evans aber auch engeren Beziehungen nicht abgeneigt schien, beurteilten viele Frauen den neuen Shootingstar am Londoner intellektuellen Himmel naturgemäß skeptischer. Die Schriftstellerin Eliza Lynn, bekannt für ihr boshaftes Mundwerk:
Sie hatte keine gute Kinderstube und war provinziell. Ich war eher abgestoßen von ihren ungeschickten Manieren als angetan von ihrer Bildung. Sie hielt Arme und Hände wie ein Känguru, war schlecht angezogen und nahm sich mir gegenüber einen hochfahrenden Ton heraus.
Doch 1854 gab die provozierende Marian Evans allen Bewunderern und Kritikern dann wirklich einen Grund, sich den Mund zu zerreißen. Sie verliebte sich in George Henry Lewis, den Mann ihres Lebens. George Henry Lewis, 3 Jahre älter, ein bekannter Kritiker und Autor und ein brillanter, wenn auch autodidaktischer Naturwissenschaftler. Er war wirbelig und witzig, mager mit struppigem Haar und Bart und für viele der hässlichste Mann Londons.
Ein Mann mit Herz und Gewissen, hinter einer Maske der Frivolität,
befand dagegen Miss Evans. Sie hatte in dem lebhaften, unruhigen und amüsanten Mann einen Seelenverwandten entdeckt, einen Geist gebildet wie ihr eigener und hungrig und offen wie sie nach neuen Ideen und Erfahrungen. Ute Berns:
Der Dialog mit George Henry Lewis, der war unglaublich wichtig. Die haben sich ermutigt und befruchtet und hatten sehr, sehr ähnliche Interessen und haben sich trotzdem gegenseitig intellektuell völlig freigestellt.
Leider war George Henry Lewis verheiratet, eine Scheidung nicht möglich. Doch Miss Evans, mittlerweile 34 Jahre alt, nahm die Dinge, wie sie waren. Als die beiden nach einer anregenden Europareise in eine gemeinsame Wohnung zogen, verpasste sie sich einen neuen Namen, Mrs. Lewis. Die Reaktion der guten Gesellschaft, die selbsternannte Mrs. Lewis, wurde fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel.
Ich wusste, was dieser Schritt mich kosten würde. Und ich bin bereit, diese Zurückweisung durch meine Freunde ohne Groll und Bitterkeit zu tragen.
Doch ihre Beziehung wurde dadurch nur noch enger. Und Lewis ermutigte seine Lebensgefährtin zu tun, wovon sie immer geträumt hatte. Sie schrieb ihren ersten Roman. Marian Evans als Autorin schöner Literatur? Sie hatte schreibende Frauen bisher ziemlich bissig beurteilt.
Die Frauen haben bisher noch keine neue Form zur Kunst beigesteuert. Sie verfügen nicht über die notwendige physiologische Ausstattung.
Außer Mrs. Lewis natürlich. Die wollte ihre literarischen Werke vom Klatsch um ihre Person trennen, also her mit einem Pseudonym. Warum aber George Eliot? Bis heute wird darüber gerätselt. Ebenso wie die Leserschaft rätselte, als die Bücher des neuen Autors auf den Markt kamen. Erst einige Erzählungen, 1859 dann der Roman Adam Bede, ein Riesenerfolg. Auch wegen des Realismus. Sie griff zurück auf ihre Erfahrungen mit dem Leben auf dem Land.
Die Vorstellung von Provinz, insbesondere religiöse Enge, Dogmatik, ein vergleichsweise enger intellektueller Horizont.
Und das Auseinanderklaffen der verschiedenen sozialen Schichten. Sie kannte das Leben der Bauern, der Pächter, der besitzenden Oberschicht, hat aber trotz ihres scharfen, unverstellten Blicks keinen sozialkritischen Schaum vor Mund. Ihre große Leistung war,
dass sie den Horizont dessen, was im Roman beschreibbar war, erweitert hat, weil sie da eine eigene Anschauung mitbrachte und sich zum Credo gemacht hat, dass man nicht in endloser Folge die vorhandenen Stereotype über die Arbeiterklasse oder die Bauern immer wieder reproduziert, sondern dass man das Leben vor Ort genau kennt und beobachtet und das zur Grundlage des Schreibens macht.
Das gilt für ihre Romane »Die Mühle am Floss«, stark autobiografisch, und auch für Silas Marner. Am meisten aber für ihr unbestrittenes Meisterwerk.
»Middlemarch«, eine Studie über das Leben in der Provinz.
Im Mittelpunkt stehen ein ehrgeiziger junger Arzt und die nach Taten dürstende Dorothea, die von einer fortschrittlichen Zukunft träumt. Natürlich soll sie heiraten.
Nichts konnte das verhindern, außer ihre Vorliebe für das Außergewöhnliche und ihr Vorsatz, ihr Leben nach Vorstellungen auszurichten, die einen vorsichtigen Mann zum Zögern veranlassen konnten, ehe er ihr einen Antrag machte. Eines Morgens könnte so eine Frau einen mit einem neuen Projekt für die Anlage ihres Vermögens aufwecken, das mit der politischen Ökonomie und der Haltung von Reitpferden unvereinbar wäre. Ein Mann würde sich natürlich zweimal überlegen, ehe er eine solche Gemeinschaft riskierte.
Was die Leser an diesem Ton und dieser Haltung schätzten,
ist die erstaunliche psychologische Einsicht und das Ausmaß von Innenleben, was in diesen Romanen entfaltet wird. Und zwar ein Innenleben, das dann zu Motivationen führt, in Handlungen führt, in moralische Konflikte führt.
Die schöne Ironie der souveränen Erzählstimme, die subtile Charakterzeichnung der Personen, die genaue Beobachtung von Verhaltensweisen, ein vertrautes gesellschaftliches Ambiente, man war begeistert. Doch wer war dieser George Eliot? Als das Rätselraten um den Autor fast groteske Züge annahm, trat Mrs. Lewis an die Öffentlichkeit. Erstaunen, Aufschrei und Bewunderung. Vergessen ihre gesellschaftliche Ächtung, man riss sich förmlich um sie. Selbst Königin Victoria war begeistert. Doch die Autorin zeigte sich bald genervt.
Nur indem ich mir jeden gesellschaftlichen Umgang versage, außer an meinem eigenen Herd, gelingt es mir, den wichtigsten Belangen meines Lebens nachzugehen.
Warum aber, so fragen sich viele Leser bis heute, warum lässt die so emanzipierte George Eliot ihre Romanheldinnen durchweg scheitern? Starke, intelligente Frauen wie sie, suchend, tatendurstig, die aber, wenn sie nicht sterben, sich resigniert anpassen an die männerbeherrschten Verhältnisse.
Sie möchte die Härte der Strukturen auch wirklich zeigen. Und das ist das Interessante an ihrem Realismus, wenn man den nicht einfach konservativ lesen will, sondern sagen will, der zeigt genau die Grenzen, die Enge, den Möglichkeitsraum und auch den Punkt, wo Schluss ist.
Je größer ihr Erfolg, desto mehr zog sich George Eliot zurück. Mr. Lewis übernahm die Organisation ihres Lebens, war Agent, Finanzberater und gesellschaftliche Stütze, immer aber auch Seelen- und Geistesverwandter. Sie lebten in einem großen Haus, in dem Mrs. Lewis widerwillig, aber gnädig zum Jour empfing, mittlerweile ziemlich gravitätisch und zum Erstaunen vieler Besucher ziemlich unansehnlich. Sie hatte volle, dunkle Haare, aber eine große, hervorspringende Nase und ein gewaltiges Kinn.
Mrs. Lewis saß neben mir auf dem Sofa und sprach mit tiefer, lieblicher Stimme. Ihr Gesicht ist abstoßend hässlich durch das riesige Kinn, aber wenn sie lächelt, hält es sich wundersam auf.
Beide liebten das Reisen. George Lewis hatte eine hochgelobte Goethe-Biografie geschrieben und dabei viele europäische Geistesgrößen kennengelernt. Er und seine berühmte Frau sonnten sich in der Bewunderung. Bis Lewis 1878 starb. Ein Verlust, den George Eliot fast nicht verkraftete. Aber zwei Jahre später heiratete sie wieder ihren um 20 Jahre jüngeren Bewunderer John Cross, der ihr nach dem Tod des geliebten George zur Seite gestanden hatte. Endlich eine wirkliche und legale Ehefrau. Allerdings nur 8 Monate lang. Dann starb auch George Eliot, 61 Jahre alt. Sie hinterließ ein großartiges Werk und Kritiker haben Middlemarch sogar zum bisher größten Roman der englischen Literatur gewählt. Professor Ute Berns.
Gleichzeitig möchte ich dann erinnern, was Virginia Woolf gesagt hat, das, was uns George Eliot anbietet, das sind Romane für Erwachsene. Die fangen da erst an, wo die anderen Romane aufhören. Die befassen sich mit den Kompliziertheiten von Ehen und sie gehen nicht gut aus.
Das zeigt sich gerade in Middlemarch, in der die ehrgeizige Dorothea schließlich zur dienenden Ehefrau wird. Für die Autorin George Eliot kein Problem.
Doch ihre Ausstrahlung auf die, die in ihrer Nähe lebten, war unermesslich reichhaltig. Dass es um den Leser und mich nicht so schlecht steht, wie es sein könnte, das verdanken wir zur Hälfte zahlreichen Menschen, die vollgläubigen Vertrauens ein Leben im Verborgenen geführt haben und in Gräbern ruhen, die kein Mensch besucht.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dohm-Heitzmann an George Eliot, die heute vor 200 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.